und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo, Herr Professor!
Hallo, Herr Doktor!
Innern, wir haben schon voll die Allmann-Begrüßungssequenz drauf. Und, ja, Leute, ihr müsst jetzt sehr stark sein, weil wir haben nicht nur ein cooles Thema, sondern wir erfahren heute auch nicht nur diese Bücherwurm, sondern vor allem auch der hier haben programmiert. Also in der Jugend, du hast tatsächlich auch gecodet, programmiert. Schieß los, erzähl.
Und wie? Also, das war eine meiner großen Leidenschaften, ehrlich gesagt, was ich so im Nachgang nicht mehr hundertprozentig verstehen kann, aber ich war ja schon immer irgendwo so ein Computer-Nerd, gerade alles, was mit Computer und Software zu tun hat. Und ich bin ja damals auf eine Realschule gekommen, ja, anders, ich sag mal, als die meisten Profs, die so den typischen Weg über Gymi, bei mir hat es ein bisschen einen anderen Weg genommen. Und dort gab es so eine Art Wahlpflichtmodul, vielleicht würde man heute sagen. Da hätte man zum Beispiel Französisch nehmen können oder Hauswirtschaftskunde, ich glaube auch noch Handwerken und solche Geschichten und natürlich Programmieren bzw. so IT-Kram machen, was ja so in den, Gott, wann war 90er wahrscheinlich von Anfang, noch relativ unbedarft war. Und da bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen mit einer Programmiersprache, die sich Turbo Pascal nannte, beziehungsweise noch nennt. Ich weiß gar nicht mehr, ob man das so in der Form noch benutzt, aber das war so das erste Mal, wo ich relativ aktiv darin beteiligt war, mal so ein bisschen meine eigene Software zu entwickeln. Ja, eins meiner ersten Projekte war so eine Slot-Maschine gewesen. Das ist eins der ersten Dinge, die man meistens so beim Programmieren macht. Und ich muss auch zugeben, ich war da ein bisschen böse sozusagen gewesen und habe mir so eine Trial-Version dann von der Schule einfach mitgenommen. Ne? Disketten kennt man vielleicht noch. Das ist auch so lustig, was die Generation heute manchmal beschreibt als 3D-gedruckter Speicherknopf. Weil das so in der Software ja immer für Speichern benutzt wird. Disketten, darauf quasi eine Trial-Version mitgenommen und dann zu Hause heimlich programmiert. Aber du bist ja auch eigentlich damals bekannt gewesen für deine hackerischen Programmierfähigkeiten.
Ja, heute ist der Tag der Bekenntnisse. Ich kann euch versprechen, es gibt keine Spuren mehr davon, aber mein Hackername war Birdie. Und nein, also ich hatte damals auch die Modem-Farm noch gequietscht und ich hatte auch riesigen Spaß, Basic C++. Es wird wahrscheinlich nicht mehr viele auf der Welt geben, die sich noch an Happy Computer erinnern. Das war eine Zeitschrift und ich habe einmal ein Planetensystem programmiert, wo wirklich Planeten und Sonne, man konnte sogar Dinge reinfliegen lassen, aber nur mit Newton, also nur Newton'sche Physik, weil damals war einfach von der Rechenpower noch nicht mehr möglich, aber es sind super glückliche Erinnerungen. Also ich hatte damals tatsächlich überlegt, ob ich in diese Richtung gehe, aber ich mag eben den Dialog mit Menschen noch mehr wie den Dialog mit Computern. Und KI war ja damals noch nicht, das kommt jetzt, deswegen ist es gerade für mich eine ganz arg tolle Zeit. Ich programmiere sozusagen wieder, aber jetzt eben trainiere ich KIs das ist natürlich schon was ganz arg Tolles. Du arbeitest aber auch mit KIs in deiner Lehre sozusagen.
Genau, also direkt noch nicht so wirklich, aber da ist was in der Entwicklung bei uns an der Hochschule, an der IU, duales Studium, ich bin ja in Stuttgart dort tätig. Und das ist aber hochschulweit oder in dem Sinne deutschlandweit, die IU ist ja auch eine gigantisch große Hochschule, wo an einer künstlichen Intelligenz gearbeitet wird, die sich Synthea nennt. Die ist auch schon soweit eigentlich, naja, nicht fertig. Wann ist eine KI schon wirklich fertig? Siehe ChatGPT, aber sie ist einsatzfähig weitgehend, wurde auch schon hier und da ein bisschen untersucht. Ne, man sagt ihr nach, dass Leute in der Regel 15% oder so schneller ihren ganzen Kram lernen, wenn sie Synthea benutzen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Art fortgeschrittenes Interviewprogramm vielleicht. Also man kann natürlich die KI befragen, man kann sich Skripte vielleicht ein bisschen zusammenfassen lassen. Solche Geschichten. Also im Grunde so ein bisschen, ich glaube, ich würde das eher so Coaching beim Lernen nennen, wodurch natürlich auch Dozentinnen, Dozenten, Professorinnen, Professoren möglicherweise nicht wirklich ersetzt werden, aber zumindest, ja, kann man sagen, man versucht dadurch vielleicht auch eine gewisse Entlastung zu finden, so für typische Betreuungsaufgaben, ja, was sind denn so die Themen, was muss ich denn wissen, was muss ich lernen, aber natürlich auch die altbekannte Gefahr von wegen, wir werden bald irgendwann alle komplett überflüssig werden.
Ja, Ich glaube nicht, dass ihr überflüssig werdet, gar nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass sich unser Bildungssystem umwälzt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe am KIT Karlsruhe ja in Medienethik eine KI-Klausur geschrieben, also zum ersten Mal völlig freigegeben, KI-Einsatz. Ich habe kombiniert das Modell Klausur, übrigens Klausur im Begriff von Mönchen ursprünglich, abgeschottet. Jeder arbeitet für sich, nur so arbeitet kein Mensch mehr. Das hat mit der Realität in Berufen nichts mehr zu tun. Dann auf der anderen Seite Hausarbeit, wo man eh schon alle Technologie nutzt. Und ich habe gesagt, ihr könnt jetzt beides nutzen. Einige Studierende haben zum Beispiel sich für alleine Arbeiten entschieden. Die hatten dann zwei Bildschirme, Kopfhörer und haben das quasi ganz alleine gemacht. Andere haben Gruppen gebildet und Klausurergebnisse waren deutlich besser, als ich erwartet hatte. Ich hatte es ein bisschen unterschätzt, weil ich war ein bisschen vorsichtig gewesen. Auch die Zeit wurde voll ausgeschöpft, weil sie das Gefühl haben, sie haben viel mehr Möglichkeiten. Und ich spreche davon, dass wir übergehen vom linearen Code-Lernen übergehen zum Quellcode-Lernen. Ganz kurz für diejenigen, die dies interessiert, Quellcode-Kritik ist zum Beispiel ein neues Buch, Hannes Bajor, Markus Krajewski kenne ich jetzt noch nicht, aber Hannes Bajor ist ein Blumenberg-Experte, von dem halte ich viel. Und der Begriff Quellcode ist ja schon wahnsinnig spannend. Weißt du, da hat die Informatik sich den Begriff genommen, der einerseits den Begriff Quelle übernimmt, der im Deutschen unglaublich, der in allen Wissenschaftsdisziplinen schon eine große Bedeutung hat. Ursprünglich natürlich aus der Natur, die Quelle. Und Code stammt von Codex, Buch. Also da wurden Metaphern miteinander verbunden und die haben gerade eine ganz dynamische Entwicklung.
Haben wir auch im Englischen, ne? Das ist ja auch Source Code.
Genau, Source Code, genau. Das ist nämlich auch. Und vielleicht kannst du für diejenigen, die jetzt noch nicht so drin sind, mal kurz sagen, dieses lineare Programmieren, wie du es auch noch gemacht hast, was können sich die Leute darunter vorstellen?
Ich bin ja damals dann auch noch in der Ausbildung gegangen. Im Gegensatz zu dir habe ich ja den Pfad dann weiter verfolgt, zumindest dann diese Ausbildung auch fertig zu machen, wo wir dann auch mit objektorientierter Programmierung zum Beispiel zu tun hatten. Auch das ganz kurz, es geht dann letztlich darum, weniger rein, man kennt es vielleicht so diese typische DOS-Zeilenansicht, wo es so hackermäßig mal alles aussieht, das so eher wie wir das kennen, so von Windows mit Bildschirmen, mit Knöpfen und hast du nicht gesehen, mit dabei ist. Und so ein Quellcode ist im Grunde eine Art Maschinensprache, auch nicht ganz richtig, weil hinter den Programmiersprachen meistens noch die eigentliche Maschinensprache steckt, also diese berühmten Einsen und Nullen, aber damit wir so eine gewisse Schnittstelle haben, wo Mensch und Maschine miteinander sprechen können, brauchen wir natürlich das, was wir eine Programmiersprache nennen. Das heißt eben ein Satz von Codes, was sowohl Maschine als auch Mensch verstehen, um denen zu sagen, pass auf, bilde jetzt zum Beispiel einen Text ab oder berechne etwas oder fülle eine Variable mit etwas oder lese die aus, wie auch immer. Man gibt relativ hochwertige Befehle an eine Maschine und lässt die damit arbeiten. Da gibt es so Konzepte wie Schleifen, so if then else sozusagen, wenn der Wert so einen Wert erreicht hat, macht dies oder macht das, leuchtet das aus. Also das ist so der Hintergrund von lasset teilweise Millionen von Programmierzeilen sein für sehr, sehr große zum Beispiel Spiele oder eben Software, gerade was die Kryptografie und so weiter mit angeht. Ja, das ist im Grunde also eine Art Sprache, die sogar mit Dialekten arbeitet, wie wir das von Turbo Pascal kennen oder dann C oder dann später C++ oder C#, wie es im Englischen heißt. Also im Grunde eine Basis dafür, wie man miteinander kommunizieren kann.
Genau, ich suche gerade, um dir da recht zu geben, habe ich das mal rausgesucht. Also das, was Inan da geleistet hat, dieses lineare Programmieren, weißt du, welches das letzte Programm ist, wo man noch glaubt, dass das ein einzelner Mensch schreiben konnte?
Nee.
Genau, ich habe es deswegen rausgesucht gerade, also dir ganz genau zugehört. Photoshop 1.0 wurde 1990, also eigentlich genau 1.01, 1990 veröffentlicht von Thomas Knoll. Und es hatte über 100.000 Zeilen. Und das ist quasi das letzte Mal, dass ein einzelner Mensch, genau, wo man quasi sagt, ein einzelner Mensch konnte das programmieren. Das hat Adobe inzwischen Open Source gestellt, man kann sich das anschauen. Und seitdem arbeiten nur noch Teams dran. Aber es ist eben genau wie du sagst, also der einzelne oder die einzelne Programmiererin bringt quasi Code für Zeile für Zeile, die Begriffe hintereinander. Und Print ist zum Beispiel natürlich total bedeutungsvoll, weil es bedeutet, das, was am Computer passiert, wird ausgegeben. Normalerweise am Computer, also am Bildschirm, aber zum Beispiel auch über den Drucker. Ja, also Print ist zum Beispiel eigentlich ein total spannender Befehl, weil er die Computerwelt quasi ausspucken lässt, ausdrucken lässt in die Welt der Menschen. Und ich finde es eben sehr faszinierend, dass es natürlich der Begriff aus dem Buchdruck ist. Also das ist wahrscheinlich den wenigsten bewusst, aber hier passieren ganz spannende Dinge.
Die ersten Programmierer waren ja Programmiererinnen gewesen, ja, ne? Mit den ganzen Punchcards, wie das da ist, diese Lochkarten und so weiter, die ja stellvertretend für Einsen und Nullen sozusagen sind. Die Maschine fühlt ja dann, ne, welche Löcher sind gestanzt, welche nicht. Und das signalisiert ja dann diese berühmten Einsen und Nullen. Und das war so ein Job, wo man gesagt hat, das kann doch eine Frau machen. Was immer das dann bedeutet hat. Und das haben die erstaunlich gut gemacht, ja, vor allem bei NASA und bei anderen Dingern. Also es muss, deswegen ist das mit dem Buch gar nicht mal so schlecht. Es ist nicht zwangsläufig mit IT behaftet. Heutzutage selbstverständlich. Aber früher, als es entstanden ist, offensichtlich nicht. Da ist natürlich ein Buch ein bisschen bessere Metapher für, ne?
Exakt. Also Leute, zum Mitnehmen, wirklich ganz ernsthaft, die ersten Programmierer waren Programmiererinnen. Und die Apollo-Dinger wären nicht geflogen und nicht bis zum Mond gekommen, wenn es da nicht tolle Frauen gegeben hätte, die Unmengen von Codes wussten zu verarbeiten. Und erst danach, als es dann sozusagen fancy wurde und als man richtig Geld damit verdienen konnte, dann hat man Frauen wieder aus den Berufen rausgedrängt. Und heute hast du mit Leuten zu tun, die denken, Programmieren ist nur was für Männer. Ja, also völliger Bullshit. Oder wie man jetzt sagt, Botshit. Sondern es war ursprünglich tatsächlich eine Tätigkeit. Und langsam kommen wir auch dahin zurück, dass auch beide Geschlechter sich da wieder einbringen. Weißt du, und ich finde jetzt halt das Spannende, was wir jetzt erleben, ist natürlich, du hast immer noch den linearen Code, ja, der auch manchmal Quellcode genannt wird. Aber bei den KIen hast du jetzt sozusagen, die trainieren an externen Daten. Und das habe ich gemeint. Also ich habe zum Beispiel meinen Wissenschaftsblog, ja, wo auch unsere Folgen erscheinen. Oder wo ich ja mal ein Interview mit dir gemacht habe. Ja. Und die KIen lesen die Dinger. Das heißt plötzlich, ohne dass das von mir geplant gewesen wäre oder so, ist es jetzt sozusagen, wirkt das Bloggen direkt rein in die Ergebnisse von KIen. KI-Suchmaschine sind wild auf Blogs, auf Podcasts übrigens auch, Videocasts, aber natürlich in erster Linie erstmal auf Texte. Perplexity AI zum Beispiel, auch Copilot ist schon ziemlich gut. Und ich gehe davon aus, dass wir in wenigen Jahren schmunzeln werden, dass man gesagt hat, früher musste man das Zeug alles hinter Buchrücken pressen und dann hoffen, dass es irgendjemand aus dem Bücherschrank holt. Jetzt stellst du die Sachen online und dann sind sie innerhalb von einer halben Stunde für alle KIs, die zu dem Thema befragt werden, zugänglich.
Total. Also mein lieber Bruder hatte mir ja vorhin sogar noch diese Nachricht geschickt mit diesem neuen Vorhaben, was jetzt sozusagen in die Alpha-Version kommt. Also auch hier Alpha-Version heißt einfach nur Vorveröffentlichungsversion, also zum Testen und alles, noch vor einer Beta-Version sozusagen. Ich guck mal gerade noch mal, wie das hieß. Ich glaube, das hieß Showtime XYZ, um mal gleich nebenbei ein bisschen Werbung noch mit dafür zu machen.
Showrunner. Genau, Showrunner. Wir kriegen nichts von niemandem. Genau. Ja, wir machen das hier alles. Also auch wenn ich hier ein Buch in die Kamera halte oder er hier, wie heißt das Ding, Showrunner?
Genau.
Dann machen wir das, weil es uns wirklich interessiert. Wir nehmen von gar niemandem irgendwas. Ja.
Genau. Für uns spricht in erster Linie immer nur das reine Interesse daraus. Wir können natürlich auch im Nachhinein oder Vorfeld zumindest nicht prüfen, ob da irgendwelche besonders bösen Unternehmen oder so dabei sind. Das kann am Ende alles sein, aber das sind Dinge, die uns meistens einfach bewegen, wo wir sagen, hey komm, lass mal kurz darüber zumindest sprechen. Und Showrunner wäre eins dieser Dinge. Was ist das? Showrunner ist im Grunde eine Art oder soll eine Art Netflix werden, wo quasi die Userinnen und User Input geben, um dann zu sagen, liebe Showrunner-KI, ich möchte gerne einen Film sehen oder eine Folge sehen zu diesen und jenen Themen, vielleicht noch Details zu den Charakteren geben und so weiter. Da gibt es auch schon mal ein kurz fünfminütiges Demo. Da merkt man auch, dass es noch nicht ganz so ausgereift ist. Aber alles andere würde mich auch zu sehr schockieren, ganz einfach. Also danke dir, Dennis. Und nochmal Glückwunsch zur Hochzeit. Dann haben wir das auch gleich schon mal mit abgefrühstückt. Ich bin mega gespannt, was da rauskommt. Und ich kann mir nicht vorstellen, was für ein, womit wir wieder beim Thema wären, Quellcode hinter sowas stecken muss, das dann verarbeitet aus ein paar Sätzen, aus ein paar Stichpunkten, vielleicht der ideale, perfekte Film, den ich sehen will.
Also auch von mir Grüße und Glückwünsche an den Bruder, an Dennis. Die Bilder waren toll von der Hochzeit. Ich habe ihn jetzt ja noch nicht kennenlernen können. Irgendwann wird das sicherlich sich ganz auch ergeben. Aber ja, genau. Ich meine, ich sehe natürlich eine Problematik. Wir hatten sie bei Bitcoin schon angesprochen. Das ist der irre Energieverbrauch und auch Wasserverbrauch. Wir wollen ja die nächste Folge dann auch mal über Externalisierung in Psychologie und Ökonomie sprechen. Also quasi Produkte werden erzeugt, die Kosten werden wo abgeladen. Es gibt die ersten, die sagen, die KIen entwickeln sich zwar dynamisch, aber sie werden uns vom Energieverbrauch her nochmal um Dimensionen mehr kosten als das Internet bisher schon. Also da ist quasi auch bei aller Begeisterung, die ich habe, auch eine Sorge. Auf der anderen Seite sehe ich aber tatsächlich, dass wir in eine Entwicklung reingehen, wo zum Beispiel Schule so funktioniert und Studium erst recht, dass Leute viel früher in den Beruf gehen, dass sie viel früher das, was sie tun wollen, auch ausüben wollen, dabei auch Geld verdienen und dann über KIen die Informationen bekommen. Und wie du es beschrieben hast, das sind dann eher Coaches. Ja? Ich kann mit denen üben, ich kann mit denen Abfragen machen, die können meinen Lernfortschritt checken. Es wird sicher auch weiterhin Seminare geben, wo man sich mal Zeit nimmt, eine Woche als Menschen zu interagieren. Aber die KI an sich wird meines Erachtens massiv in den Bildungsbereich verändern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in 10 Jahren noch Leute in Klassenzimmern sitzen und einem einzelnen Lehrer oder einer Lehrerin zugucken, wie sie sich da abmüht, sondern es wird ein ganz anderes Lernen sein, in denen auch Lehrerinnen und Lehrer eher quasi Coaches sind, unterstützen und gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern die Wissenswelten da draußen entdecken.
Du hast es gerade auch nochmal erwähnt, ne? Das, der große Energieverbrauch, der dahinter steckt, bei aller Begeisterung. Ich denke, das ist eine Zukunft, die ja schon da ist, sowieso, die auch noch weiterkommen wird. Und spätestens dann, du hast es ja auch schon mehrmals beschrieben eigentlich, und das KI-Thema ist jetzt auch nicht komplett neu für uns als Team, aber vielleicht kannst du das auch nochmal verdeutlichen, im Grunde, was das vielleicht auch mit dem Thema Friedensenergien zu tun hat. Das ist etwas, was mir da natürlich auch am Herzen liegt, weil wir ständig eigentlich über Energie- und Stromverbrauch irgendwie sprechen und wissen, ja, armer Planet, aber das ist ja nicht das einzige Problem, der arme Planet, oder?
Ja, also wir werden ja auch in der nächsten Folge können wir uns ja tiefer drauf eingehen, aber tatsächlich, die meisten KIen haben es schon verstanden. Ja. Also wenn du zum Beispiel, oder wenn ihr, ja, bei Copilot, das ist bei Bing, die Suchmaschine, fragt derzeit noch besser als Gemini, aber die werden es auch bald haben bei Google oder sogar Perplexity AI, einfach mal fossile Gewaltenergien und erneuerbare Friedensenergien. Was ist damit gemeint? Fossile Gewaltenergien, Öl, Gas, in einer gewissen Hinsicht auch Kohle, bedeuten, die Kosten tragen andere. Also die Leute kassieren ein, und zwar nicht nur bei uns, sondern auch zum Beispiel Saudi-Arabien, Russland, Iran, Katar. Ja, wenige Leute haben den Gewinn, werden schwer reich, schaffen keine Demokratien, sondern autoritäre, häufig antisemitische Regime. Und die Kosten, die tragen zum Beispiel die Leute jetzt hier bei uns mit der Flut. Ja, wir hatten jetzt ja in Bayern und Baden-Württemberg brutale Fluten. Die Kosten werden auf alle umgelegt. Also fossile Gewaltenergien quasi finanzieren Kriege und finanzieren die Klimakrise, die Wasserkrise. Erneuerbare Friedensenergien ist genau das Umgekehrte. Wenn du Solarstrom produzierst, wenn du Bioenergie produzierst, wenn du Windenergie produzierst, die Kosten, die Einnahmen verteilen sich auf ganz viele. Ja, also auf wer ein Balkonkraftwerk hat, kann sogar selber mitmachen, Kosten sparen oder auch was einspeisen. Wir haben das jetzt ja zu Hause auch. Wir laden unser Elektroauto, laden wir natürlich inzwischen 100% Solar. Das ist also nicht möglich, das bei wenigen zu konzentrieren. Das heißt, es schützt nicht nur die Mitwelt, es schützt, verhindert nicht oder bremst die Klimakrise und die Wasserkrise, sondern es trägt tatsächlich dazu bei, dass Leute wie Putin, Hamas, Hisbollah, Iran nicht mehr so viel Geld in der Hand haben. Und deswegen habe ich schon im Landtag darüber gesprochen, am 9. November. Das war eins der großen Themen, wo ich gesagt habe, bitte Leute, bitte, wenn ihr wirklich Frieden wollt, dann müssen auch wir in Baden-Württemberg uns anstrengen. Und dann ist es nicht okay, dass wir quasi vom Wohlstand profitieren auf Kosten der Mitwelt und auf Kosten auch der Menschen. Ich habe es im Irak gesehen und ich sehe es jetzt eben auch bei uns in Süddeutschland. Genau in den Gebirgsregionen. Wir hatten ja mal davon gesprochen, wir zahlen jetzt die Kosten. Und ich habe heute mit jemandem gesprochen aus Schorndorf, der selber betroffen ist, der selber das Hochwasser erlebt hat, die Schäden erlebt hat. Und ich kann euch sagen, Leute, da kommt was auf uns zu.
Es ist auch eiliger, als viele denken mögen, weil man hier natürlich dazu verleitet ist, dann einfach zu sagen, läuft uns schon nicht weg, so, wir forschen ja an dem ganzen Solarkram, ist ja auch nur eine von vielen Möglichkeiten, genau, Wind und was auch immer. Alles, was über der Erde liegt, ist sozusagen nachhaltig. Aber es ist trotzdem eiliger, als wir glauben, denn auch, meinetwegen, die Saudis sind nicht dumm. Die wissen Bescheid, dass der Zug irgendwann abläuft. Deswegen investieren die auch gerade so wahnsinnig selbst auch in erneuerbare Energien. Warum? Um uns das Zeug wiederum verkaufen zu können. Und dann sind wir schon wieder abhängig, weil wir das Zeug dann lieber doch nicht selbst produzieren. Also es ist wirklich hinreichend eilig, als dass wir uns vielleicht nicht zu lange zu sehr mit rein politischen Debatten damit aufhalten sollten. Ich meine, mir ist klar, nicht alle können sich eine Balkonanlage und so weiter leisten. Zugegeben, ja, das sind Dinge, auf die man achten muss, aber selbst da kann man mitarbeiten, sei es auch noch ein bisschen nachhaltiger leben oder meinetwegen staatliche Zuschüsse gibt's ja auch in gewissen Umfang. Das Thema wollte ich nur, ist nicht direkt Quellcode bezogen, aber das wollte ich auch unbedingt nochmal loswerden.
Doch, weißt du, ich denke, dann wir sind ja hier spontan, dann ja. Wir kommen nachher noch zum Grundgesetz, aber dann machen wir doch jetzt lieber Technologieoffenheit. Weil natürlich gibt es auch ganz viele Leute, die sagen, nee, KI will ich nicht und die wird uns auslöschen und der Energieverbrauch ist ganz groß und so. Und dann haben wir sehr deutsche Debatten wieder. Also das ist sozusagen, sollen wir neue Technologien annehmen oder nicht? Und mein Argument ist, die werden kommen, ob wir wollen oder nicht.
Die Frage stellt sich gar nicht.
Es ist wie beim Internet. Da können wir auch nicht sagen, hey, als Deutsche, wir machen nicht mit. Ja, das kannst du als einzelne Person, kannst du sagen, ich mache nicht mit. Aber jedes Unternehmen, das nicht mitmacht, jedes Medienunternehmen, jede politische Partei, als Gesellschaft insgesamt können wir nicht einfach sagen, wir machen nicht mit. Und diese Technologieoffenheit, die fehlt meines Erachtens in Deutschland. Ich bin da echt gefrustet. Du weißt, seit 7 Jahren fahre ich ein Elektroauto, ein französisches Elektroauto. Ja, und damals hat man gesagt, Michael, die Batterie wird in 4 Jahren schlapp machen. Übrigens, da gibt es auch bald bessere deutsche Autos. Lass mal. Und ich habe gesagt, naja, okay, ich probier's. Jetzt fährt das Ding 7 Jahre super. Und die Batterie hat überhaupt nicht schlapp gemacht. Aber 7 Jahre später haben wir immer noch keine bezahlbaren deutschen Elektroautos. Sondern Daimler, also Mercedes, macht da rum an der Luxusklasse, hat keine ordentlichen Fahrzeuge auf der Straße. Die Verkäufe brechen ein, die Leute sagen, ich kann es mir nicht leisten oder ich habe Angst vor dieser neuen Technologie. Und jetzt haben sie eine Rekorddividende von 5,30 Euro pro Aktie
ausgeschüttet. Das, obwohl sie sich so kategorisch weigern, eigentlich da reinzugehen.
Also bei Entwicklung und Innovation sparen und das Geld aber an Aktionäre ausschütten, Shareholder Value, da kann ich nur sagen, da bin ich als Baden-Württemberger echt besorgt. Hier, ich sehe das so, dass wenn sich das nicht schnell ändert, wenn wir nicht endlich technologieoffen werden, dass auch bei uns in Baden-Württemberg unsere tolle Autoindustrie momentan auf einem Kurs ist, wo sie das Ding an die Wand fährt. Wenn ich jetzt höre, dass sie jetzt auch schon wieder in der Batterieentwicklung sparen wollen und so, da kann ich nur sagen, die Strategie sieht für mich so aus, man macht noch Kasse mit dem Verbrenner, solange es noch geht, und danach haben wir hier wieder tote Industrien und kriegen die Elektroautos aus Südkorea und China. Und das ist nicht unbedingt, wie ich mir das wünschen würde.
Man hört es oft gerade, natürlich von den Alteingesessenen gerade, das sind ja immer die Unternehmen, von denen man sagt, too big to fail. Und das ist ja fast ein Freischein zu machen, was man will und gerettet werden und dann doch wieder oben ausschütten irgendwie alles. Das Problem ist der Zeitgeist natürlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Einstellung zu sagen, ja, wir können doch nicht die Welt retten. Das können wir nicht das machen oder ne, alle erwarten von uns, dass wir das machen. Ganz ehrlich, ja, das können diese Firmen und sie dürfen auch die Ersten sein, die anfangen, die Welt retten. Nicht nur vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade gesagt habe, dass sie quasi bei Bedarf jedes Mal bei irgendwas gerettet werden, sondern weil sie es auch könnten. Sie haben die Kapazitäten und die Möglichkeiten. Man kann es auch positiv drehen und sagen, das sind dann die Thought Leader, wie man das so schön sagt, oder überhaupt die Anführenden in dieser Umbruchwelt ganz einfach. Ja, ich weigere mich da auch ein Stück weit, dieses Argument zu akzeptieren, dann zu sagen, ja, wir können doch nicht allein die Welt retten. Warum muss Deutschland oder meinetwegen sogar nur der Daimler, ist jetzt nicht nur Daimler, das jetzt waren wir nur als Beispiel mal rausgegriffen, warum müssen wir das allein machen, sollen auch halt die anderen, ja, und Frankreich ist doch um die Ecke, wir haben unsere Atomkraftwerke abgestellt, wenn da was explodiert, sind wir auch betroffen. Ja, sind wir, sicherlich, die Frage stellt sich nicht, aber wir können es uns leisten, diese ersten Schritte zu machen. Wir können es uns leisten, als eine der reichsten Volkswirtschaften der Welt, dieses Risiko einzugehen, welches vielleicht sogar belohnt wird, nicht nur für die gesamte Welt, sondern auch für uns als Deutschland.
Ja, und die haben ja ein großes Beispiel, Airbus und Boeing. Ja, Boeing hat genau diesen Fehler gemacht. Das war eine tolle Firma, Ingenieure, die da rangegangen sind. Ja. Ich habe im Blog eine Folge von Was kostet die Welt dazu auch mal verlinkt, weil Boeing war eine sehr ertragreiche Firma und dann sind die Kaufleute gekommen, die Shareholder-Value-Leute und dann hat man begonnen zu sparen, outzusourcen und so weiter und das Ergebnis ist nachher, Airbus hat einen neuen Airbus vorgestellt, Boeing hat seinen 737 Max gebaut und jetzt mehrere Abstürze, die Dinger, ein Fehler nach dem anderen, die haben inzwischen eine deutlich erhöhte Fehlerquote und Gefahrenquote gegenüber Airbus und deren einziges Glück ist, dass Airbus nicht so viele Flugzeuge produzieren kann, wie der Markt eigentlich braucht. Also ich würde dir völlig recht geben, gerade wohlhabende Länder sind verpflichtet zu investieren. Und nicht zu sagen, dann warten wir halt, bis die Inder die besseren Raketen bauen. Das wird passieren im Zweifelsfall, weil natürlich andere Nationen sind dann halt noch hungrig. Die haben viele junge Leute. Da wird man dann, da sagt man, okay, wir fangen gar nicht an, irgendwie alte Systeme aufzubauen. Wir machen es gleich neu. Wir haben jetzt schon Estland, Technologieoffenheit. Die wissen, wie Digitalisierung funktioniert. Die wissen auch, wie KI funktioniert. Und mich nervt diese Haltung, und das ist direkt Quellcode-Kritik sozusagen und Technologieoffenheit, dass wir immer denken, wir könnten es uns leisten, uns von neuen Technologien fernzuhalten. Anstatt wirklich zu investieren und vorne dabei zu bleiben, sagen wir dann halt gerne nein. Unser System hat sich 200 Jahre bewährt und da könnte jetzt ja jeder kommen. Und dann wundern wir uns, dass wir übrigens auch im Bereich Bildung in internationalen Vergleichstests nicht so abschneiden, wie wir abschneiden könnten.
Ja, ja, dabei gehören wir auch nicht zwangsläufig zu den dümmsten Menschen, muss man natürlich fairerweise sagen. Ja, das ist ja noch das alte, gute preußische Schulsystem, was wir noch bis heute beibehalten haben. Ich meine, wir müssen nur dran denken, wir sind vielleicht eine von zwei Nationen, also neben Japan, die immer noch das Faxgerät benutzt, da einigermaßen regelmäßig. Das einzige Gerät sozusagen, was neben der handschriftlichen Unterschrift noch rechtssicher ist. Ja? Schau dir Länder, weiß ich nicht, an der Ostsee an, ja? Lettland, Litauen, was weiß ich. Die sind schon längst komplett alle online. Ja, natürlich hat das auch Gefahren. Aber das ist der Teil des Risikos, den man vielleicht mit eingehen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ein besseres Risikomanagement haben, als Deutschland es sich leisten und durchsetzen könnte. Dass die Idee von den deutschen Ingenieurinnen und Ingenieuren ist vielleicht mittlerweile ein bisschen angekratzt, zugegeben, aber wir und damit Deutschland gelten immer noch als wirklich technologieführende oder zumindest die fähigsten Menschen aufgrund auch dieser starken Volkswirtschaft. Ich finde, wir können es gewissermaßen mal riskieren. Wir müssen es riskieren, technologieoffener zu werden.
Also ich habe mal mitbekommen bei einem Autokonzern, ich sage jetzt keine Namen, aber es gab tatsächlich damals die Ansage, dass eigentlich die Motoren schon so gut sind, dass man nur noch alle 2 Jahre das Öl wechseln muss. Und dann kam der Anruf von einem der mächtigen arabischen Aktionäre und seitdem steht weiterhin drin in den Büchern jedes Jahr Ölwechsel, obwohl es nicht mehr nötig ist. Es werden Tonnen von Öl vergeudet, riesige Kosten verursacht, die selbst mit der alten Technologie nicht mehr sein müssten. Und das ist sozusagen Ärger. Ich verstehe natürlich, und wir werden ja das nächste Mal drüber sprechen, externalisierte Kosten, ja. Für viele Leute ist es einfach attraktiv, noch schnell einzucashen und eben nicht die Ingenieurinnen und Ingenieure machen zu lassen, wo die schon wissen, dass wir schon viel weiter sein könnten. Und gerade eben, wenn du nicht gehst über die Luxusvariante und sagst, Elektro ist toll, aber wir machen das jetzt mal nur beim Porsche und nur ganz teuer, sondern wenn du unten einsteigst in der Fläche, also nochmal, Renault Zoe und er hat seine Technologie, aber seit 7 Jahren, ich bin super zufrieden und das Ding fährt immer noch. Ich schäme mich aber fast, dass ich im Autoland Nerdland Baden-Württemberg lebe und immer noch 7 Jahre später kein einziges vergleichbares Modell hier aus unserem Land stammt.
Überrascht mich auch. Also ich weiß noch, wie die Diskussion damals losging. Also erstmal muss man sagen, eine der ersten Fahrzeuge, die man hergestellt hat in der Geschichte, war ein Elektroauto. Das glaubt man heute gar nicht, wenn man so an die alten Maschinen denkt. Das müssen so diese rauchproduzierenden, dauernd knallenden, stinkenden Dampfdinger sein. Nee, eins der ersten war tatsächlich Elektro. Und man stand wirklich so vor der Entscheidung zu sagen, machen wir mit der Technologie weiter mit Elektroautos oder mit dem Verbrenner? Offensichtlich hat man sich für den Verbrenner entschieden, was offen gesagt auch einfach billiger war. Und Erdöl gibt's ja unbegrenzt, regeneriert sich ja offensichtlich immer wieder neu. Und man war der anderen Technologie gegenüber kritisch mit der Elektrotechnologie. Das war man auch in der Moderne. Da hat man gesagt, ja, Elektroauto, das wird sich nie lohnen. Allein die Batterie müsste dann den gesamten Platz des Autos einnehmen und nach 10 Minuten ist das Ding ausgelutscht. Das wird nichts. Vom Internet haben wir das Haar genauso gesagt. Er hat gesagt, nee, das ist so ein Trend, das Fade. Ich meine, es brauchen vielleicht Leute, die so im Unternehmen sind. Man hat das mit Amateurfunk gleichgesetzt. War ja auch so ein Ding. Man will mal mit ein paar Leuten so sprechen. Roger und Over und Out und so weiter. Und dann ist die Sache gegessen. Ja? Von Handys hat man das gesagt. Ich habe das Interview auch gesehen mit Bill Palmer, dem CEO von Microsoft, der das auch belacht hat, der gelächelt hat. Oh mein Gott, hier so für 800 Euro. Dann auch noch jeder Mensch. Nein, nein, vielleicht ein paar Business-Leute, die das vertragen können. Da gab es ja diese riesigen Klobigen schon, ne, die man so 2 Stunden lang mitnehmen konnte. Aber das wird sich niemals durchsetzen. Und heute sind das die reichsten Menschen, die genau an diese Technologien geglaubt haben. An Elektrofahrzeuge, ans Internet, an Handys und so weiter. Ich finde, wir verschwenden als deutsche Volkswirtschaft wahnsinnig viel Potenzial. Denn der Punkt ist, wir können uns Fehltritte leisten. Und aus denen können wir lernen. Wir müssen nur den Mut aufbringen. Ich persönlich habe einfach nicht das Kapital dafür. Sonst würde ich es garantiert machen. Aber wir als Staat und gerade die großen Unternehmen, die eigentlich nur noch von der Rente, also sprich der Rendite, leben, haben in meinen Augen eigentlich eine gesellschaftliche Verpflichtung, sich ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen.
Ganz genau. Wir verfestbaren gerade den Wohlstand. Ja, wir lassen es uns gut gehen. Wir investieren wenig. Schaut dir den ÖPNV an. Ja, ich lese gerade ein Buch von Katja Diehl, die da ganz kritisch ist, überhaupt gegen der Fokussierung aufs Auto. Werde ich mal rezensieren. Mhm. Ich habe versucht auch immer mal wieder ÖPNV, aber die Zustände sind immer schlechter geworden. Wir haben quasi die Infrastruktur verfallen lassen. Bundeswehr, brauche ich auch nichts zu sagen. Du weißt, einer meiner Söhne dient jetzt freiwillig. Ich habe das ja damals auch. Du warst ja auch beim Bund, ich ein bisschen länger. Aber wenn man da quasi auch sieht, man hat ganz viel an Infrastruktur gespart, hat das Geld rausgehauen, Shareholder Value, und jetzt fehlt's an allen Ecken und Enden. Und ich denke, so darf es einfach nicht weitergehen. Gerade auch nicht, wenn wir auf die Klimakrise zugehen. Dann zum Beispiel, die Frage ist, wie bauen wir ganze Dörfer oder Städte wieder auf? Wir hatten Braunsbach in Baden-Württemberg, wir haben jetzt quasi mehrere Fälle und wir werden in den nächsten Tagen auch noch sehen, was an Schäden entstanden ist. Das, was du gesagt hast, diese Blockade, diese Reaktanz gegen neue Technologien, hatten wir auch im Bereich Medien. Lehrerinnen und Lehrer lachen immer gern, wenn ich im Vortrag erzähle, dass es Tornisterkontrollen gab in 50er, 60er Jahren.
Rucksack übersetzt.
Ja, genau. Also Schulranzen sagt man heute, Rucksack. Da wurde geguckt, dass man keine Schundliteratur dabei hat. Also keine Western oder Comics, ganz gefährlich. Ja, ganz. Das wurde rausgeschmissen. Da lachen die Lehrerinnen und Lehrer heute natürlich drüber, weil sie sagen, egal was die Kinder lesen, super, ja. Die machen, wenn ich da sehe, dass die irgendwann Manga oder so, dann halten die mal gleich einen Vortrag drüber. Hauptsache sie lesen. Aber man war damals noch so snobistisch, zum Beispiel Perry Rhodan, wo ich ja drüber geschrieben habe, ist die längste Seriengeschichte der Erde, das längste Serienroman.
Läuft immer noch.
Weißt du, und es ist jetzt gar nicht, das muss nicht jeder toll finden. Ich habe es als Jugendlicher gerne gelesen. Aber diese Arroganz quasi, dass wir dann immer wieder denken, oh, das ist ja nicht, nein, also ein gebildeter Mensch, der liest doch nicht Perry Rhodan. Dann kann ich sagen, hey, wenn du dich für gebildet hältst, dann guck dir vielleicht mal an, was in deinem Jahrzehnt eigentlich gerade los ist, und denke nicht, die Welt hat bei Platon geendet, ja.
Das ist genau das, was ich auch immer wieder über die Welt der Spiele meinetwegen gesagt habe. Wir hatten das ja auch beim letzten Mal angesprochen, was das eigentlich so für Welten eigentlich jemanden eröffnet. Sei es jetzt irgendwelche Schmuddelromane oder Mangas, Anime und so weiter. Klar, so wie bei allen Medien gibt es auch dort immer noch genug Schmutz. Das ist gar keine Frage. Aber ich denke auch gerne an die Zeit zurück, womit wir dann ja eigentlich auch wieder so bei Software und so weiter sind, wo ich viel gelernt habe eigentlich von diversen Programmen, die auch vielleicht eher so als Kinderspiele vielleicht gelten. Ja, ich weiß heute meist nicht mal mehr, wie die Spiele hießen, aber ich erinnere mich viel an so Szenen, wie zum Beispiel, ich weiß noch, kann sein, dass das Spiel sogar Orwell oder sowas hieß, gemessen so an Dystopien und so weiter. Man war in der Rolle einer Art Stasi-Beamten sozusagen, der so die Chatverläufe, spielt so in der Moderne, von verschiedenen Menschen auswertet und dann mehr oder weniger entscheidet, verpetze ich die oder verpetze ich die nicht. Was ermöglicht das für Welten eigentlich, über sich selbst auch zu lernen? Ich weiß noch eine Entscheidung, ich habe einen Chatverlauf sozusagen gelesen von jemandem, der beschreibt, dass er ich sag mal, unangebrachte Bedürfnisse hat, ja, um das neutral zu formulieren. Er hat noch nie etwas getan, also da waren so gewissermaßen Kinder im Spiel in seinem Gedanken. Er hat noch nie auf diese Gefühle reagiert, was gemacht, aber er öffnet sich dieser anderen Person über den Chat, schreibt darüber, dass er schon darüber nachdenkt, gewisse Organe abzutrennen von sich und oder irgendwie eine heimliche Therapie zu machen. So, und jetzt stehst du als Spieler da und musst entscheiden, petzt du die Person oder tust du es nicht? Mit Gefahren von beiden Seiten. Ich weiß nicht mehr genau, was ich geantwortet habe. Ich glaube, ich habe allein schon zum Testen mal auf Petzen gedrückt. Und doch, ich habe auf Petzen gedrückt und dann halt, ja, der hat quasi ein Todesurteil dann sozusagen gekriegt. Und das hat mich gewissermaßen bis heute begleitet. Nicht so, dass ich jetzt jeden Tag drüber nachdenke. Ist mir nur in dem Zug gerade eingefallen. Aber das ist ein lächerliches Computerspiel. Das ist, was jemand irgendwie programmiert hat zur Unterhaltung in den meisten Köpfen der Menschen. Aber ich erinnere mich daran, dass das und viele andere Momente mir so viel über mir selbst auch beigebracht haben. Ja, ich weiß nicht, hast du solche ähnlichen Erfahrungen?
Ja, also ich sag mal knapp, ohne Civilization von Sid Meier wäre mein Leben anders verlaufen, ja. Und Age of Empires hat dann auch noch mit Sarah, also mit meiner Frau, wir haben das dann auch noch als junges Paar gezockt und jetzt sehe ich mit Freude, wie Sarah auch mal mit den Kindern Age of Empires spielt so oder so. Schön. Es ist einfach, und plötzlich ist Geschichte plötzlich wahnsinnig spannend, ja, und die unterschiedlichen Kulturen, die Stärken und Schwächen und so weiter. Gleichzeitig sieht man auch aus heutiger Sicht, dass da natürlich auch ganz viele Sachen dabei sind, die man heute so nicht mehr gut finden muss. Aber das ist auch okay. Also von der Evolution her ist es so, dass wir durch das Spielen lernen. Unsere neuronalen Netzwerke, ja, Doktorarbeit war ja Religion und Hirnforschung, unsere neuronalen Netzwerke lernen durch Spielen. Deswegen spielen auch Tiere. Es ist sozusagen, und ich gehe davon aus, dass gerade mit KI wir eine Gamification wieder vom Lernen haben werden. Menschen lernen besser, wenn sie Spaß haben, anstatt wenn du sie, das war ja bei dieser KI-Klausur, weißt du, die, ich meine, eine der Gruppen, die haben gelacht. Natürlich, die, wenn du eine Klausur schreibst im Team mit Medieneinsatz, du unterhältst aber, trinkst einen Kaffee und lachst, wird das Ergebnis kreativer, spannender, interessanter sein, wie wenn du allein unter Panik in deiner Klausur sitzt und denkst, du bist jetzt im 17. Jahrhundert und bist ein Jesuit, der eine übergebraten bekommt, wenn er nicht genau die richtige Antwort da wieder
gibt. Lachen und Klausuren assoziiert man nicht
miteinander. Genau, das war auch für mich erstmal völlig verwirrend, ja, also sozusagen, ich hatte das einfach mal, ich habe gesagt, wir haben das Seminar ist über KI, dann kann ich euch jetzt ja nicht KI verbieten. Ich gebe das mal frei. Aber was dann wirklich passiert ist, dass sich die Leute in Sitzgruppen zurückgezogen haben. Das war am Wochenende, deswegen war viel Platz. Das war auch ein Erlebnis. Ich habe daraus mitgenommen, dass wir ganz unterschiedliche Lerntypen haben. Du hast Menschen, die wollen gerne alleine ein Problem lösen. Ja? Denen macht es Spaß, da reinzugehen. Und eine Studentin, wie gesagt, die hatte Kopfhörer und zwei Bildschirme aufgebaut und hat sich da reingearbeitet. Und das war ihr Ding, die war im Tunnel. Aber andere, die haben sich eben in einer Gruppe mit Humor und waren da glücklich. Und ich glaube, das ist ja auch eine Sache. Bildung bedeutet doch rauszufinden, was liegt mir? In welchem Setting kann ich mich entfalten? An welchen Schwächen muss ich noch arbeiten? Anstatt zu sagen, wir machen jetzt ein Modell und das hat garantiert gar nichts mehr damit zu tun, wie du später arbeitest. Du weißt, ich habe Politikwissenschaft, war mein zweites Hauptfach neben der Religionswissenschaft. Und ich fand es super, das Politikwissenschaftsstudium in Tübingen. Ja. Aber wäre ich nicht Gemeinderat gewesen und Jugendgemeinderat und Junge Union und so, also hätte ich nicht selber Erfahrungen mit Politik gemacht, hätte es mir fast gar nichts gebracht. Die reine Theorie macht schon heute keine Politiker, Medizinerinnen, Ökonomen mehr. Ich glaube ehrlich, dass wir beide auch so gut harmonieren, weil du halt dual unterrichtest. Das heißt, du hast mit Studierenden zu tun, die sind im Beruf, die kennen die neueste Software, die wollen wissen, wie die Dinge funktionieren. Die werden nicht 5 Jahre aus dem Arbeitsleben rausgezogen und dann müssen sie nur Theorie lernen, sondern die sind dran am realen Leben.
Ja, ich habe es hauptsächlich auch mit Bachelorstudies zu tun. Das heißt, es sind auch selbst Leute, die auch relativ frisch jetzt so, ich möchte sagen, im Leben ankommen eigentlich. Ja, so raus aus der Schule. Ein paar von denen hat vielleicht noch ein bisschen freie Zeit gehabt, ist auch absolut gegönnt, kann ich auch jedem empfehlen. Also niemals direkt nach der Schule gleich mit Studium starten. Aber die kommen in eine Welt, die ich übrigens selber durchgemacht habe. Ich habe damals auch dual studiert, staatliche Hochschule, aber kaum Unterschied wirklich. Und merke auch, dass ich das mit ein bisschen anderen Leuten zu tun habe einfach. Ich will auch gar nicht zu sehr auf den klassischen Studierenden rumreiten. Das ist sicherlich auch eine Welt, aber die ist halt, die habe ich nämlich auch gesehen im Master dann damals. war ja einer der ersten Masterstudiengänge, an denen ich teilgenommen habe. Die sind natürlich sehr theorielastig. Das heißt natürlich viel mit offensichtlich Theorie und Konzepten und so weiter. Und du kennst mich, ich bin auch großer Freund von so philosophischen Geschichten und auch super nützlich. Aber der große Unterschied ist natürlich zu dem, was ich bei den Leuten sehe, von denen ich sogar auch noch was lernen kann. Man muss dazu sagen, als Professor einer Hochschule ist es ja schon gesetzlich gewissermaßen Vorschrift, dass man auch aus der Praxis kommen muss. Das heißt, anders als bei Universitäten kann man bei uns, also bei Hochschulen allgemein, nicht ohne Praxiserfahrung reinkommen. Mit anderen Worten, ich könnte ein BWL-Professor sein, meinetwegen in Entrepreneurship oder Management oder sowas, ohne jemals in meinem Leben ein Unternehmen von innen gesehen zu haben. Was ich ein bisschen kritisieren möchte. Aber bei Hochschulen hat man nicht nur Profs, die einerseits natürlich Praxiserfahrung mitbringen, sondern auch Studis. Und ich merke das jedes Mal bei den einzelnen Austauschen, weil ich ja gern dann auch zurückfrage, hey, was ist eigentlich der Praxispartner? So nennt man ja die Organisation, bei dem die Praxisphasen sozusagen absolviert werden. Und was machen die oder wie funktioniert es dort? Manchmal stelle ich irgendein Konzept vor und kriege dann auch gerne mal so Widerspruch oder sowas. Nee, bei uns läuft das so nicht und so weiter. Ich bin da nicht empört, wie es meinetwegen noch vor 100 Jahren vielleicht an deutschen Unis oder so gewesen wäre, wenn gewissermaßen Kritik kommt. Nein, ich bin auch froh, eine andere Perspektive zu kriegen, denn ich nehme das auch gerne mit, nämlich für die anderen Semester. Und dann bringe ich es bei, ja, ich habe aber auch gehört, hier und da funktioniert es vielleicht so und so mit denen und so weiter Kriterien. Ne? Ich weiß gar nicht, bei deinen Lehraufträgen, du machst ja gelegentlich auch am KIT, gibt es da auch so ähnliche
Fuchsen? Also es ist ganz klar so, dass ich von den Studierenden mindestens genauso viel lerne wie die von mir. Und du siehst ja, ich versuche auch experimentell Dinge zu öffnen und das KIT sagt auch, mach das, weil sie das eben auch sehr gut finden. Ich komme quasi von außen und es ist ja Berufs- und Medienethik. Das heißt, ich habe ja auch den Job, die Studierenden auch schon ein bisschen aufs Berufsleben vorzustellen. Und am Anfang habe ich mich zurückgehalten und die Studierenden selber haben gesagt, nee, wir wollen jetzt ein bisschen Praxis. Wir haben jetzt, das sind Masterstudierende, die haben teilweise ein tolles, zum Beispiel naturwissenschaftliches Grundstudium, Bachelorstudium schon hinter sich. Und die wollen jetzt mal langsam wissen, was mache ich denn mit dem ganzen Kram? Deswegen studieren sie ja dann auch Wissenschaft, Medien, Kommunikation. Also sie wollen in die echte Welt und viele arbeiten auch schon nebenher und leiden dann darunter, wenn das alles viel zu theoretisch ist. Und wir hatten ja auch die Diskussion auch bei uns schon bei Blume und Inge. Was mich ja so wahnsinnig wirklich ärgert, ist, dass ich da mit Leuten zu tun habe, die glauben, sie sind ökonomisch kompetent, ja, und wissen aber, kennen nur Smith, Adam Smith und Karl Marx. Und die denken, die können im 21. Jahrhundert immer noch mit weißen Dudes aus dem 19. Jahrhundert ankommen und, Herr Blume, also wir müssen unbedingt einmal über die Kapitalismustheorie von Karl Marx denken. Hey Leute, ganz ehrlich, wer noch nicht drauf hat, dass wir im 21. Jahrhundert leben und wer noch nicht mal Elinor Ostrom gelesen hat, die wenigstens kleinen Band von ihr, das ist die erste Frau, die einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat, der braucht mir nichts von ökonomischer Kompetenz erzählen. Wir sind im 21. Jahrhundert und Frauen machen inzwischen mit. Und wir können über Adam Smith und Karl Marx viel diskutieren, aber die sind lange, ziemlich lange tot. Und es wäre mal langsam gut, man würde sich ein bisschen mehr auf die Realität anlassen. Du weißt es ja selber, die Debatten sind sehr viel weiter. Aber dadurch, dass wir dieses lineare Lernen haben, ist es halt so, dann fängt man an ganz früher, ja, dann was weiß ich, Malthus, Smith, Marx. Und bei vielen hört es dann schon auf. Und dann habe ich mit Leuten zu tun, die haben ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht und denken immer noch, wenn sie sich durch das Kapital durchgearbeitet haben, können sie damit zur Klimakrise irgendwas Sinnvolles beitragen. Können sie halt nicht. Positiv, ich will jetzt nicht die ganze Zeit schimpfen, Professor Jan-Ilhan Kieselhahn zum Beispiel, er hat den Karl Marx, aber er hat eben auch moderne Sachen
dran. Ganz wichtig zu erwähnen.
Okay, also wir... Klarstellung, ja, wir lieben es, Adam Smith und Karl Marx zu lesen. Von Adam Smith auch sein Werk über Emotionen hast du bestimmt da, ja.
Genau. Ich habe natürlich den Klassiker natürlich noch da.
Genau.
Ne? Das ist das ursprüngliche Buch sozusagen.
Genau, ja, genau. Also das ist, aber eben bitte, lest das, setzt euch damit auseinander, aber bleibt nicht dabei stehen. Und im Notfall lasst es euch durch eine KI zusammenfassen. Das machen nämlich inzwischen fast alle. Also bleibt nicht dabei stehen beim linearen Lernen. Professor Jan-Ilhan Kieselhahn, der mit mir im Irak war, im Sonderkontingent, auch duale Hochschule, Traumapsychologe. Ich war so beeindruckt. Der bildet dort Traumapsychologen aus in Kurdistan, Irak. Wir haben einfach während unserem Einsatz, er hat ein Handbuch geschrieben, wie kann man mit traumatisierten Menschen aus dem kurdischen, jesidischen Kulturkreis umgehen. Das konnten wir Helferinnen und Helfer zur Verfügung stellen, damit sie auch die Kultur verstanden haben. Wissenschaft kann praktisch sein. Wissenschaft kann direkt anwendbar sein. Und ich glaube, wir haben heute halt ganz tolle Wissenschaft in den Elfenbeintürmen. Aber wenn wir nicht übergehen ins Quellcode lernen, dass das auch den Menschen zugänglich wird, dass man auch dann mal mutig was ausprobieren kann, glaube ich, verlieren wir die jungen Leute. Wir haben auch in meinem Bereich als Antisemitismusbeauftragter großes Problem mit Ideologisierung an Universitäten. Du hast da Leute, die glauben, es wäre cool, bei der Hamas oder beim Islamischen Staat aktiv zu sein, weil das angeblich Widerstands- und Freiheitsbewegungen sind, wo du merkst, Leute, zu viel Theorie kann einen auch sehr, sehr weit von der Realität abkoppeln. Queers for Palestine hätten in Gaza eben echt kein gutes Leben.
Schwierig.
Schwierig unter Hamas-Herrschaft, ja. Und wenn ich dann das Gefühl habe, die Universitäten führen dazu, dass Leute sich so in einer akademischen Blase verlieren und so weit von der realen Welt abkoppeln, dann würde ich eben sagen, dann müssen wir über unser Bildungssystem sprechen.
Aber du bist natürlich schon für den Frieden in Palästina.
Ja, ja, absolut. Ich meine, ich habe ja sogar Kritik geübt an Benjamin Netanyahu. Ja, das wurde ich ja viel gelobt, auch für den Mut. Das fanden natürlich nicht alle toll. Sehr, aber ich stehe dazu, dass ich sage, ich bin ein Freund und der Republik Israel, aber was da abgeht und vor allem der Missbrauch des Antisemitismusvorwurfs, habe ich auch angesprochen. Ich will Frieden. Ich möchte, dass Israelis und Palästinenserinnen und die Menschen in Frieden leben können. Und es wird dann möglich sein, wenn man sich endlich bewegt und wenn man aufhört, die Hamas fossil zu finanzieren. Das ist ja, was mich so wahnsinnig ärgert. 2019 hatte ich davor gewarnt, Ölfluch und Antisemitismus. Ich habe gesagt, bitte Leute, bitte finanzieren nicht die Hamas über Katar. Es ist völlig falsch, was hier läuft. Und es ist ignoriert worden, auch von der israelischen Rechten, auch von der europäischen Rechten, obwohl es aus der Wissenschaft sehr klar war. Und auch jetzt noch ist es wirklich so, die Situation, wir finanzieren Putin. Ja, Österreich bezieht 80% seines Gases von Putin. Und gleichzeitig sagen wir, ach, ist das schlimm, was da in Kharkiv passiert? Und ist es schlimm, dass die Hamas nicht auf den Friedensplan eingeht? Ja, die sitzen in Katar und werden mit Milliarden gepampert, die wir bezahlen, wie auch wir Deutschen. Aber das ist jetzt natürlich ein Thema eher für externalisierte Kosten. Inan, wir wollten ja eigentlich, das haben wir jetzt nicht gemacht, wir haben jetzt Technologie auf den Leib gemacht, aber ich wollte
ein bisschen gemischt.
Den Quellcode der Demokratie überreichen, nämlich unser deutsches Grundgesetz. Also das war eigentlich unser Plan, aber Technologieoffenheit hat uns dann mit sich gerissen.
Können ja auch zwei Themen behandeln, passt ja glaube ich ja auch zeitlich.
Genau, ich überreiche dir hiermit den Quellcode unserer Demokratie am 75. Jahrestag. Genau,
eines der besten Verfassungen auf der Welt. Die auch umgesetzt, ich meine, muss man natürlich fairerweise auch dazu sagen, Nordkorea hat auch eine Verfassung, in der Menschenrechte garantiert werden und Religionsfreiheit und so weiter. Ne? Vielleicht sollte man es so sagen, eine der besten sozusagen Verfassungen, halt Grundgesetz, die auch so umgesetzt werden, so gut es geht. Da fällt mir natürlich gleich mal die Stiftung des Bundespräsidenten Theodor Heuss mit ein. Du hast ja damit auch schon deine Erfahrungen gesammelt mit dem Erfinder ist vielleicht das falsche Wort.
Genau, also ich möchte dich da auch unbedingt für begeistern, auch das Theodor Heuss-Haus mal zu besuchen. Guck auch mal, vielleicht ist es auch für deine Studis interessant. Es ist in Stuttgart. Es ist ja inzwischen so, wir haben also ein Gesetz, alle ehemaligen Bundespräsidenten, es geht sogar zurück bis Bismarck, also geht sogar ein bisschen davor, aber nur die demokratischen, erhalten eine Stiftung. Und das Theodor Heuss-Haus, die Theodor Heuss-Stiftung, ist tatsächlich hier in Stuttgart. Es ist wunderschön, das ist also das Originalhaus, wo er gelebt und gearbeitet hat. Es ist auch so ein Museum jetzt drin. Seine Frau hat quasi sehr mutig, als er dann schon von den Nazis verfolgt wurde, mit Werbung ihr Geld verdient. Das wusste ich auch nicht, war ich also sehr fasziniert. Eine ganz starke, taffe Frau, die quasi gesagt hat, okay, wenn du momentan kein Geld verdienst, dann mache ich Werbung, Nivea und so weiter. Das ist eine tolle Ausstellung, gerade auch sehr, sehr interessant, was da auch passiert ist. Und die eben vom Theodor Heuss-Haus haben eben auch gesagt, wir wollen auch die Menschen erreichen, wir wollen auch in die digitale Welt hinein. Und deswegen bin ich da hingegangen mit einer Besuchergruppe und war sehr, sehr angetan. unsere Demokratie ist es wert. Darf ich dich fragen, ich habe jetzt mal so dahergeschwätzt und gesagt, Grundgesetz als Quellcode unserer Demokratie, weil ich da auch die Assoziation habe, du hast einen Text, der wird aber auch immer mal wieder verändert und vor allem wird er immer wieder neu ausgelegt. Gehe ich da zu weit in der Metapher oder würdest du da mitgehen?
Nö, es trifft ja im Grunde eigentlich zu. Also wie eigentlich bei jedem, na Dogma kann man es vielleicht auch nicht nennen, aber eigentlich allem, was so dem Zeitgeist entspricht, wird das ja auch über die Zeit sich mit verändern müssen. Das ist ja auch das, was häufig so Sachen wie Gesetze, ist ja sogar mehr ein Gesetz als eine Verfassung, ich sag mal, gegenüber von Religionen zum Beispiel flexibler macht. Da sind ja die Hardliner, ich meine, sehen wir ja so die Wahhabi in Saudi-Arabien zum Beispiel, versus vielleicht halt so Rechtssysteme, die natürlich flexibler sind und auf den Zeitgeist reagieren. Ganz einfaches Beispiel ist so mit diesen Copyright-Geschichten. Du erinnerst dich sicherlich auch noch an die Zeit, wo so die ersten kommerziellen Modems zur Verfügung standen und dann gab es natürlich auch die ersten Softwares, mit der man irgendwie großartig MP3s und so runterladen kann. Großes No-No. Es gab aber keine ordentlichen Gesetze dafür, um das irgendwie einzufangen. Natürlich wurde das unter Strafe gestellt, aber das hat uns auch Chancen eröffnet, nämlich Gesetze oder auch Geschäftsmodelle zu entwickeln, zu sagen, okay, ihr klaut das Zeug nicht, weil ihr halt Diebe seid oder Verbrecher, sondern weil es bequem ist und billig im Sinne von, ich zahle ja nur die Modemgebühren. Es gab ja nicht schon immer Flatrates. Deswegen hat man dann natürlich gesagt, gut, wir passen die Gesetze an, wir passen Organisationen an. Jetzt gibt es dann meinetwegen Programme wie iTunes oder dieser Spotify, wo man dann Flatrate-mäßig zahlt einfach eine bestimmte Summe, kannst so viel hören, wie du willst und das ganz legal. Also das muss, glaube ich, jedes Gesetz, auch ein Grundgesetz, was ja auch passiert ist, über die Zeit sich immer dem neuen Zeitgeist anpassen.
Dann habe ich zum Abschluss sogar noch eine gute Nachricht, weil ich sag mal, lebendige Religionen können das auch. Zum Beispiel im Judentum entstand auf der Basis von der Bibel, von der Tora, aber auch Tanach, also darüber hinaus über die Bücher Mose, entstand der Talmud. Das heißt, es entstehen unterschiedlichste Auslegungen buchstäblich zu jedem Vers. Und diese werden mit Namen verknüpft. Also Rabbi Ishmael sagte so, Rabbi Hillel sagte so. Und das ist auch eine Memorierungstechnik. Das heißt, die Leute wissen, der hat zu der Zeit gelebt und der war das von Beruf und der war mit der verheiratet. Und das heißt sozusagen, die Kundigen konnten dadurch ganze Rechtsdiskussionen nachvollziehen und wiederum dazu Stellung nehmen. Das heißt, der Text, der Urtext, der Quellcode, ja, wenn man sozusagen, wurde nicht verändert, aber er wurde dynamisch gehalten durch eine ständige Auslegung. Warum erzähle ich das? Weil das eine schöne noch ein schöner letzter Kommentar ist zum Quellcode, weil das jetzt tatsächlich durch KIs wieder passiert. Wenn du KI-Anfragen stellst, zum Beispiel zum Thema Kerosinsteuer, dann ist das wahnsinnig allgemein. Da kommt ein Wischiwaschi bei raus. Fragst du aber, was sagt Ursula von der Leyen, Robert Habeck oder auch, weil ich viel geblockt habe, Michael Blume oder auch andere. Ja, du kannst quasi jetzt unterschiedlichste Namen nehmen und frag, was sagen die zum Thema Kerosinsteuer, wird es plötzlich wahnsinnig konkret. Also ich habe bei der orthodoxen Rabbinerkonferenz, bei der Mitgliederversammlung, habe ich gesprochen, habe gesagt, liebe Rabbiner, liebe Rebbizin, wir gehen auf eine Zeit zu, in der praktisch die KI einen Talmud anlegt, einen säkularen Talmud, wo wir über jeden Namen uns den Themen nähern können, zumindest über die Namen, die digital präsent sind. Und das ist eine unglaubliche Chance. Das heißt, in Zukunft wird auch im Bereich der Religion, die Leute können dann sagen, ich frage mal, was sagt Thomas von Aquin, was sagt Teresa von Avila, was sagt Arsenet Barzani, das war eine Rabbinerin, zu dem bestimmten Thema und die KIs können es darstellen. Verrückterweise sogar mehr noch aus der Jetztzeit, weil wir heute natürlich digital viel stärker präsent sind und nicht nur wenige Schriften hinterlassen. Das heißt, da passiert gerade was ganz arg Tolles.
Ja, es ist auch gleichzeitig verrückt, dass trotzdem heutzutage mindestens gefühlt weitaus mehr gelogen wird, auch aus Politik, nicht im Sinne von alle Politiker sind Lügner. Dieses Gedankengut will ich überhaupt nicht bedienen, aber ich denke so an ein paar prominente Persönlichkeiten, wie meinetwegen die Trumps und so weiter, wo man eindeutig, gerade im modernen Zeitalter, wirklich Lügen sehr offensichtlich nachweisen kann. Aber anders als Zeiten wie meinetwegen Richard Nixon und so weiter, wo ein Mini-Skandal, den schon seine Präsidentschaft im Grunde gekostet hat, spielt es heute praktisch keine Rolle mehr. Obwohl wir im Grunde alles nachweisen können. Ja. Spielt keine Rolle, interessiert nicht. Wir haben die Beweise, aber die Leute stehen quasi hinter der Person. Ja, das macht das super spannend.
Ja, und ich spreche von sogenannten antisozialen Medien. True Social zum Beispiel, ja, teilweise auch andere. Ich habe jetzt ja nach Facebook auch meinen Instagram-Account gelöscht, weil ich quasi sage, diese Medien, wo alles wahnsinnig schnell läuft und wo man sich nur gegenseitig anbrüllt oder gegenseitig beeindruckt, führen eben genau zu dieser Geschichtsvergessenheit. Ich weiß dann nicht mehr, was eine Politikerin, ein Politiker oder auch ein Wissenschaftler, Wissenschaftlerin vor 10 Jahren gesagt hat. Und das ist meine Hoffnung, dass sich das jetzt auch langsam wieder ändert. Weil du jetzt zum Beispiel jetzt schon gucken kannst, was hat ein bayerischer Ministerpräsident über Atomkraftwerke eigentlich vor 10 Jahren gesagt, was sagt er heute? Das heißt sozusagen, die zeitliche Tiefe kehrt langsam oder könnte langsam wieder zurückkehren. Und genau das wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir Politikerinnen und Politiker, die transparent kommunizieren und nicht nur das ist das Gleiche wie bei den Wirtschaftsbossen und gilt genauso für Vorstände, nicht nur die nächsten 2 Jahre im Blick haben, sondern vielleicht auch mal Antworten im Hinblick auf 10 oder 20 Jahre im Blick haben, weil das ist es, was wir ein Stück weit brauchen. Raus aus der Enge der Zeit, wie es Blumenberg genannt hat, hin in die Weite der Zeit. Da sind wir jetzt aber schon praktisch am Ende. Was wollen wir denn als nächstes Thema aufrufen?
Ja, als nächstes wollen wir natürlich oder gerne mal über das Thema Externalisierung sprechen, über positive und negative externe Effekte. Ganz kurz vielleicht, damit man schon mal ein bisschen vorbereitet ist für später. Das ist auch so ein Konzept, was man einerseits etwas aus der Psychologie kennt, aber auch aus der Volkswirtschaftslehre, wo es eben darum geht, mal abgekürzt zu sagen, Kosten zu verursachen, die wiederum andere tragen müssen.
Großartig. Was hältst du davon? Absolut spannend, weil es tatsächlich, wann hat man das schon mal, dass ein Begriff aus der Psychologie und ein Begriff aus der Ökonomie sich wieder berühren, zusammenkommen. Und das passt natürlich super zu Blume und Inge. Ich freue mich und werde dich dann wieder mit begrüßen mit Hallo, Herr Professor.
Und Hallo, Herr Doktor.
Blume und Inge.
Zwei Stimmen, 4 Kulturen.